Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Text für die Verkündigung heute ein Wort aus einem Brief von dem Apostel Johannes, Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Jetzt bitten wir dich, Herr Jesus Christus, der du verheißen hast, gegenwärtig zu sein, wo dein Name gerühmt und verkündigt wird, dass du selbst das Wort ergreifst durch unseren menschlichen Mund und dass du uns stärkst im Glauben an dich, Liebe wächst und Hoffnung entzündest. Amen. Ich freue mich sehr, wieder einmal in der Pfalz predigen zu können und hier zu sein und so viele bekannte Gesichter, die man dann wieder sieht, das kann passieren, dass ich zwischendurch einfach das Sie nicht gebrauche, sondern beim Du lande. Das mögen die, die mich nicht kennen, nachsehen. Ich selber bin ja lange Jahre hier in der Pfalz tätig gewesen, 22 Jahre als Stadtmissionar in Ludwigshafen und in Bad Bergzabern. Ich bin als Vater von 5 Kindern gerne mit den Kindern mal in einen Freizeitpark gegangen. Ich bin nicht so der Freizeitparkonkel, aber ab und zu musste das mal sein. Und wir haben da jetzt eine Veränderung durchmachen müssen. Das war vorher der Holiday Park in Hasloch. Das war das nächstgelegene, wo man dann so hinfuhr, um mit den Kindern mal einen schönen Nachmittag zu erleben. Jetzt habe ich Enkel und wohne in einer anderen Gegend, nicht weit von Ludwigsburg entfernt. Und da ist es eben nicht der Holiday Park, sondern da ist es dann Trips Drill, wo man dann hinfährt. Also wir mussten da uns etwas umgewöhnen. Jetzt war ich vor kurzem in Trips Drill mit meinen Enkeln und da gab es die Ankündigung, dass es dort auch einen Freefall Tower gibt. Wir sind da hingegangen, aber das war lächerlich, was da zu finden war. Gemessen an dem, was es in Hasloch gibt. Der Freefall oder freie Fallturm in Hasloch, vielleicht manch einem schon bekannt. Wer nicht, dem steht noch ein Abenteuer bevor. Da fährt man also auf so einem kreisrunden Sitz mit mehreren Leuten über 70 Meter nach oben. Und wenn man da oben angekommen ist, gibt es eine kurze Sekunde anhalten und dann gibt es einen Schrecken, weil das Ganze in die Tiefe stürzt. Der Sitz rauscht nach unten, aber er fällt natürlich nicht auf den Boden und zerschmettert auch nicht, sondern es gibt dort ein sanftes Aufgefangenwerden und nach unten gehen. Was dahinter steckt, ist interessant. Das ist eine besondere Technik, eine geniale Technik, die sich der magnetischen Kräfte zunutze macht. Die magnetischen Kräfte, wenn man mal so einen Magnet gehabt hat oder zwei und versucht, die gleichen Pole aufeinander zu drücken, dann merkt man, das gelingt nicht. Der Minus will zum Plus und umgekehrt. Aber wenn man die gleichen Pole aufeinander drücken will, dann merkt man, da ist dazwischen wie so ein Puffer. Und genau dieses System macht sich der Freefall Tower zunutze und bremst damit verschleißfrei und effektiv diesen nach unten stürzenden Fall ab und führt einen sanft auf den Boden zurück. Es ist eine faszinierende Geschichte mit diesem Magneten und mit den magnetischen Kraftfeldern. Man sieht die nicht, man nimmt die nicht wahr, aber sie sind da. In der Schule hat man diese Versuche gemacht, ein Magnet unter ein Papier zu halten und dann Eisenspäne drauf zu streuen auf das Papier. Und auf einmal wird man sichtbar, dass es da ein Kraftfeld gibt, von dem man vorher gehört hat, aber das man nicht sehen konnte, das jetzt aber durch die Eisenspäne sichtbar wird, die so einen eigentümlichen Strahlenkranz um die Pole eines Magneten herum bilden und selber kleine Magneten werden. Warum ich das erzähle, hat mit diesem Text zu tun. Johannes hat eine eigene Art, von Gott zu sprechen. Das ist nicht ein theologisch abstrakter Gedanke, Gott. Das ist nicht ein theoretisches Prinzip, das man irgendwo auch noch einfügt. Das ist die Erfahrung einer Kraft, einer ganz eigenen, wirksamen Kraft. Einer Kraft, die das Herz verändert, die Menschen verändert, die Wirklichkeit verändert. Gott ist Liebe. Und wenn Johannes das sagt, dann sagt er, das ist eine Kraft, die kann man eigentlich nicht beschreiben. Aber die erfährt man, die greift an das Herz des Menschen und die verändert das Herz des Menschen. Die richtet das Zentrum unserer Persönlichkeit aus auf Gott. Wer in das Wirkungsfeld dieser Kraft gerät, der wird verändert. Der wird auf Gott ausgerichtet. Und jetzt muss man den ersten Johannesbrief eigentlich ganz lesen. Und da erfährt man, dass Johannes sagt, dieses Kraftfeld hat natürlich ein Ausstrahlungszentrum, von dem diese Kraftlinien ausgehen. Und das ist Jesus. Das ist Jesus Christus ganz allein. Von ihm gehen Kraftlinien aus, die die gesamte Welt umziehen. Das Bekenntnis, Gott ist Liebe, ist nicht irgendeine der Allerweltsweisheiten, wie man sie heute da und dort hören kann. Das kann man nicht umdrehen. Man kann nicht sagen, die Liebe ist Gott. Und dann definiert jeder für sich selber irgendwie, was Liebe ist. Für den einen ist es dann Freundschaft, für den anderen ist es Eros, für den nächsten ist es Leidenschaft und Sexualität. Nein, 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 das kann man nicht umdrehen. Nicht die Liebe ist Gott, sondern Gott ist die Liebe. Und was Johannes eigentlich damit meint, das hat er so wunderbar beschrieben, dass es mit dem Kreuz und mit der Auferstehung Jesu Christi unabdingbar verbunden ist. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenn Johannes das schreibt, dann meint er nicht, dass erst mit der Geburt Jesu die Liebe Gottes anfing. Die fing schon an in alle Ewigkeit. Aus ihr heraus ist diese Welt erschaffen worden. Aber sichtbar, fassbar, in Erscheinung getreten in dieser Welt, ist sie in dem Leiden, in dem Sterben und in dem Auferstehen Jesu Christi. Das ist Karfreitag, wenn wir verkündigen, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat ihm eine unverwechselbare eigene Gestalt gegeben. Johannes ist der einzige Evangelist, der das in einer merkwürdigen Weise zusammenbringen kann, was die anderen Evangelisten auseinanderziehen. Er lässt in seinem Evangelium diesen Spruch zu uns kommen, den Jesus gesagt hat: Wenn ich erhöht werde, von der Erde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Das Merkwürdige ist, dass dieses Erhöhtwerden von der Erde verschiedene Bedeutungsebenen miteinander verbindet. Das ist das Erhöhtwerden ans Kreuz, das ist das Erhöhtwerden in der Auferstehung und das ist das Erhöhtwerden zur Rechten des Vaters, als der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Da ist alles zusammengefasst in diesem kleinen Sätzchen, wenn ich erhöht werde von der Erde. Und da kann man nichts rausnehmen. Man kann das Kreuz nicht rausnehmen, man kann die Auferstehung nicht rausnehmen und man kann die Erhöhung zur Rechten des Vaters nicht rausnehmen. Mit der Erhöhung, sagt Jesus, entsteht ein Ausstrahlungsort und von dem auch ein geistliches Kraftfeld, das die Welt durchdringen wird. An anderer Stelle, bei Lukas heißt es, es ist die Kraft aus der Höhe, die wirksam wird. Die Kraft aus der Höhe, eine unsichtbare, aber den Menschen durchaus verändernde Kraft. Das Menschenherz wird erreicht davon. Es entzündet ein Herz und verändert es und richtet es aus auf den liebenden Gott. Mit Gott in Berührung kommen. Wenn ich meine E-Mails versende, ist ja nun mal so, dass man heute weniger Briefe schreibt und mehr E-Mails, bei mir zumindest. Dann kommt immer unten nicht nur meine Adresse drunter, sondern unter den E-Mails steht immer drunter, was das Motto ist, zu dem wir stehen. Ich bin ja nun Vorsitzender eines Verbandes. Das Motto, zu dem wir stehen wollen. Dass Menschen in Berührung kommen mit der Liebe Gottes. Dass sie Wurzeln schlagen in der Liebe Gottes und dass sie von der Liebe Gottes mitgerissen werden. Das steht da immer drunter unter jeder E-Mail. Das möchten wir, dass Menschen in Berührung kommen mit der Liebe Gottes. Wenn das heute verkündigt wird, diese Botschaft, dass Gott die Liebe ist, dann dass wir wieder neu in Berührung kommen mit dieser Liebe. Der Johannes kann das deshalb so merkwürdig sagen. Und wir denken oft nicht drüber nach, wir hören das einfach, aber wir fragen nicht, was meinst du denn eigentlich, wenn jemand in Gott ist? Wie soll denn das gehen, in Gott sein? Johannes beantwortet es, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und wenn Gott in einem ist, wie soll denn das gehen, dass Gott in einem ist? Johannes beantwortet es, und wenn die Liebe in uns bleibt, dann bleibt Gott in uns. Gott in sich haben und in Gott zu sein, heißt, in diesem Kraftfeld der Liebe zu existieren. Wenn die nun da ist, warum sieht es so aus in unserer Welt, wie es aussieht? Warum sieht es so aus in unseren Gemeinden, wie es aussieht? Warum ist so wenig von dieser Liebe da? Warum verändert die so wenig? Ist das denn möglich, dass man da gar nicht von erreicht wird? Ja, es ist möglich. Es gibt eine interessante technische Geschichte, wenn man empfindliche technische Geräte hat und möchte nicht, dass die von Magnetfeldern erreicht werden, dann kann man einen sogenannten weichmagnetischen Mantel da drum machen. Und der lenkt alles, was mit magnetischen Feldern zu tun hat, einfach von diesem Gerät weg, drumrum. In der Mitte, da wo dieser Mantel drumrum ist, gibt es kein Magnetfeld mehr. Das ist dann ein magnetfreier Raum, der dort entsteht. Man hat also so eine Umgehungsstraße, die kann man um empfindliche Geräte, die gestört würden von Magnetfeldern, die kann man also erzeugen, einen feldfreien Raum, wie die Physiker sagen. Merkwürdig, so ein Phänomen gibt es bei uns Menschen auch. Der Mensch kann so einen Mantel um sein Herz legen und da entsteht ein feldfreier Raum. Und der Johannes sagt, wie das geschieht. Das ist ganz einfach. Nach außen sieht das alles aus wie Liebe. Aber das ist nur äußerlich. Äußerlich selbstgemachte Frömmigkeit. Äußerliche selbstgemachte Religiosität. Äußerliche Werke und Leistungen, die eigentlich nur eins im Hinterkopf haben, dass man sich vor Gott irgendwann einmal in die günstige Position bringt und sagt, das und das und das habe ich aufzuweisen, das habe ich getan. Und deswegen musst du mir gnädig sein. Der feldfreie Raum entsteht als ein Raum, in dem nicht die Liebe die eigentliche Kraft ist, sondern die Furcht, die Angst vor Strafe. Bei vielen Frommen auch. Habe ich genug getan? Wird es denn reichen? Habe ich denn mit meinem Leben genug geleistet? Und wenn ich dann vor dem Richter stehe, habe ich dann auch genug Positives aufzuweisen auf der Waage? In diesem Raum dreht man sich eigentlich um sich selbst. Und ganz tief im Untergrund ist die Angst zu Hause, dass es eben nicht reicht. Und man muss sich nochmal anstrengen und sich vielleicht nochmal ganz ernst, frömmlichkeitsmäßig bemühen, dass man keine Strafe kriegt. Merkwürdig. Von der Botschaft, dass einer gekommen ist, um die Verlorenen zu suchen, wird man da gar nicht erreicht. Denn man möchte kein Verlorener sein, der auf Gnade angewiesen ist und nichts sonst. Man möchte doch irgendwie jemand sein, der sich abhebt von den Verlorenen. Jesus hat sich immer wieder angelegt, komischerweise nicht mit den Leuten vom Rande, sondern mit den Frommen, mit den religiösen Ehrenträgern der damaligen Zeit. Sie haben sich mit ihm angelegt und er sich mit ihnen. Warum eigentlich? Weil er diesen komischen Schutzmantel um ihr Herz zerschlagen wollte. Er wollte den kaputt machen. Er wusste, der Antrieb ihrer Frömmigkeit und ihrer Religiosität war nicht Liebe und Dankbarkeit, sondern die Angst vor Gottes Strafe und der Glaube an die eigene Selbsterlösungsfähigkeit. Ihr Lieben, wie lange habe ich als Junge gemeint, dass ich Glaube selber machen kann? Und dass ich Liebe und dass ich Hoffnung selber machen kann. Und dass Gott das ja fordert. Du musst glauben und du musst lieben und du musst hoffen und du musst dich bekehren und du musst. Und jetzt mache ich das alles selber. Und dann ist es doch nicht richtig. Dann war es doch nicht ganz so. Dann ist der Glaube doch noch mit Zweifeln durchsetzt. Und jetzt? Jetzt herrscht die Angst. Du glaubst ja nicht richtig. Manche sind hingefahren zu großen Heilern. Wenn du nur glaubst, wirst du gesund. Und dann wurden sie nicht gesund. Und jetzt greift die Angst nach einem. Wenn ich nur richtig geglaubt hätte, dann wäre ich doch gesund geworden. Alles, was ihr bittet im Glauben, steht doch da. Und dahinter steckt die Versuchung, selbst sich zu erlösen. Jesus hat das ins Auge gefasst, dass man damit den Mitmenschen anders sieht. Barmherzigkeit spielt dort keine große Rolle mehr. Ich habe mich gefragt, was bewegt unser Herz? Jetzt ist Ostern noch nicht so weit her und Karfreitag. Was bewegt unser Herz? Ich gucke mir viele junge Leute an und sage, mit dem eigentlichen Kern von Karfreitag können die gar nichts anfangen. Gar nichts. Und die Älteren? Begeistert das einen? Reicht das, dass man sagen kann, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft? Ist es denn das? Ist es eine Gotteskraft? Oder ist da nicht Gewöhnung, Langeweile, weil da so eine ablenkende Schutzschicht um unser eigenes Herz auch drumherum ist? Ist das nicht auch eine abstoßende Torheit, dass ein Gott seinen Sohn hingibt ans Kreuz, ein Folterinstrument? Und dass es anscheinend nicht anders geht, die Welt und mich zu erlösen? Glaube ich das eigentlich? Dass so ein Preis bezahlt werden muss? Für mich doch nicht. Für mich doch nicht. Ist mein Herz so entbrannt, dass die Liebe mich treibt? Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Johannes sagt, es gibt da so ein Kennzeichen, an dem man das sieht, ob es die Liebe ist, die einen bewegt. Und das ist der bedürftige Bruder. Dieses magnetische Kraftfeld hat ja immer eine Ausrichtung, vom Plus zu Minus. Und so ist es im Geistlichen auch. Wenn dein Bruder, der im Minus ist, wo auch immer das Minus ist, ob es nun finanziell oder körperlich, kräftemäßig oder seelisch oder wie auch immer, sozial ist, wenn dein Bruder im Minus ist und du bist im Plus, dann muss ein Strom fließen, sagt Johannes, sonst ist keiner da. Punkt. Wenn da nichts fließt, ist auch kein Strom da. In der Gegenwart Gottes, der die Liebe ist, kann es nicht anders sein, sagt Johannes. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen. Ey, das ist eine ganz einfache, eine ganz schlichte Alltagswirklichkeit. Das ist nicht ein besonderes Werk, das man vor Gott irgendwann präsentiert und schon irgendwo innerlich gerahmt hat als Urkunde, die man dann mitnimmt. Überhaupt nicht. Das ist das ganz einfache, schlichte Werk der Liebe. Ich war einsam, ihr seid zu mir gekommen. Ich war kalt, ich habe gefroren, ihr habt mir einen Mantel gegeben, weil ihr zwei hattet. Ich war im Gefängnis, ihr wart in Freiheit und konntet in Freiheit zu mir kommen. Und wo eine Reaktion ausbleibt, trotz jeglichem Augenschein von Frömmigkeit, nur ein feldfreier Raum, sagt Johannes. Und wenn ich das sage, dann stehe ich selber genauso betroffen da, wie wir alle. Wie gut, dass wir da am Anfang dieses Bußgebet miteinander gesprochen haben. Wie oft hast du Zeit verdammelt? Wie oft hast du die eigenen Belange in den Vordergrund gestellt? Und diese Liebe, Gott war nicht der Raum, in dem du dich bewegt hast. Hey, das ist nichts mit Anstrengung. Nicht schon wieder dasselbe in Grün, dass ich jetzt versuche, die Liebe nun zu machen, dass ich nun mich anstrenge, ein Liebender zu sein, dass es wieder mit dem Gesetz läuft und wieder mit der Anforderung läuft und ich wieder scheitere oder mir einbilde, besser zu sein. Nein. Hier kann ich nur rufen, Herr, spreng diesen Mantel weg von meinem Herz, dass deine Liebe mein Herz neu erfüllt. Denn das ist das Erste. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Dass mich das wieder erreicht, dass das mein Herz durchglüht, dass das mein Herz erfüllt, was du für mich getan hast. Wie gut ist das zu wissen, dass der, der zur Rechten Gottes erhöht ist, nicht erhöht wurde, um uns zu verklagen, sondern im Gegenteil, um den Verkläger aus dem Himmel rauszuschmeißen. Jesus ist der, der für uns spricht beim Vater, nicht gegen uns. Er ist erhöht, um mit seinem Kreuz und mit seinem Tod, den er für uns gestorben ist, beim Vater für uns einzustehen. Für jeden, der sich in seiner eigenen Verlorenheit und in seiner eigenen Sündhaftigkeit klammert an ihn und sagt, Herr, vergib mir und erneuer du mich. Jesus hat die Gewalt, diesen Schutzmantel, der immer wieder mal um unser Herz herumwachsen will, wegzusprengen und uns neu zu durchdringen, gemeinsam mit der Liebe, die seine ist, nicht unsere, die seine Liebe ist. Es gibt ein Lied aus der Kommunität Gnadental, das ich gerne singe, weil es diesen Wunsch zum Ausdruck bringt. Herr, füll mich neu mit deinem Geist, der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinzieht. Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir. Herr, füll mich neu mit deiner Liebe, die bei dir bleibt und mit Freuden Lasten trägt. Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken in Christus Jesus. Amen.